Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Englisch schreibende Autorinnen und Autoren mit indischem und pakistanischem Hintergrund sind dabei, eine neue Literatur zu schaffen. Ihre Geschichten streifen durch verschiedene Kulturen und Gesellschaften. Ihr fremder Blick schärft die Wahrnehmung sowohl für die Orte, wo sie wohnen, wie für jene, aus denen sie stammen. Zwischen den Kulturen leben. Eine Sendung von Johannes Kaiser über die Geburt einer neuen Weltliteratur.
Nazneen ging einen Schritt hinter ihrem Mann die Brick Lane entlang. Die grün-roten Wimpel an den Lampenpfosten warben für die Bangla-Farben und Basmati-Reis. Zwischen den Bangladeschi-Restaurants befanden sich kleine Läden, die Kleidung und Taschen und Schnickschnack verkauften. Die Kunden waren junge Männer in abgeschnittenen Hosen und Sandalen und Mädchen in T-Shirts, die über ihren Busen spannten und den Bauchnabel freiließen. Chanu ging ein paar Schritte und blieb stehen. »Weißt du, sie fühlen sich so bedroht, weil unsere eigene Kultur so stark ist. Und worin besteht ihre Kultur? Fernsehen, Pub, Dart, Fußball. Das ist die Kultur der weißen Arbeiterklasse.« Nazneen folgte ihm. Einen Augenblick lang sah sie sich selbst ganz deutlich, wie sie hinter ihrem Mann ging, den Kopf gesenkt, das Haar bedeckt. Und sie freute sich. »Weißt du«, sagte Chanu zur Straße, »in ihren Augen sind sie zu einer unterdrückten Minderheit geworden.«
Aus dem Roman Brick Lane der englischen Schriftstellerin Monica Ali.
Ich vermute, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen, war ein gutes Training, um Schriftstellerin zu werden, weil es einen dazu bringt, sehr genau zu beobachten. In der Schule oder in Häusern der Freundinnen wird man sich der Unterschiede bewusst, die es gegenüber einem bengalischen Haushalt gibt. Man muss wissen, wie man sich zu verhalten hat. Das bringt einen dazu, genauer hinzusehen.
Monica Ali war 3 Jahre alt, als sie mit ihren Eltern Ostpakistan verließ. 1971, als der Bürgerkrieg ausbrach, der schließlich zur Gründung Bangladeschs führte, floh die Familie nach England und ließ sich dort im Nordwesten in der Kleinstadt Bolton nieder. Das einstmals blühende Zentrum der Baumwollspinnerei, das noch in den 60er Jahren zahlreiche pakistanische Emigranten angelockt hatte, war damals schon im Niedergang begriffen. Die Arbeitslosigkeit stieg dramatisch an, rechtsradikale Gruppen wie die National Front gewannen an Boden.
Da gibt es eine ziemlich große asiatische Gemeinde aus Gujarati, Punjabi, eher Pakistani als Bengalen oder Bangladeschi. So waren meine Freunde auf der Schule Weiße und Asiaten. Mein Vater hatte bengalische Freunde. Englische Kultur gab es vor allem während der Schulzeit und bei meinen weißen Freundinnen zu Hause und auch bei uns, denn meine Mutter ist Engländerin, wir sprachen Englisch. White friends homes and partly the culture at home, obviously my mum's English, and we spoke English because we refused to speak Bengali with my father and gradually we forgot the language. Andere Aspekte der Kultur wie Essen oder Musik waren bengalisch. Ich vermute, ich habe dadurch ein Bewusstsein für das Anderssein bekommen. Und es hat mein Interesse an kulturellen Unterschieden und Themen wie Immigration und Rassismus geweckt. Solche Dinge sind selbstverständlicher Teil meiner Kindheit gewesen. Die Leute fragen mich, ob ich jemals Rassismus erfahren habe, als ich aufwuchs. Die Frage verblüfft mich. Wenn man in den 70er Jahren in einer Spinnereistadt im Nordwesten Englands aufgewachsen ist, gab es dort selbstverständlich die National Front, die damals ziemlich stark war. Paki-Bashing. Pakis aufmischen hieß das damals. Ich ging zwischen Hakenkreuz-Graffiti an den Wänden nach Hause. Das gehörte zum Leben dazu.
At the time, Paki-Bashing was a term that was much in currency. I'd walk home past swastikas, you know, graffiti on the wall. You know, that was part of life.
Monika Alis Roman Brick Lane greift das Leben der jungen Pakistani Nazneen auf, die mit einem weitaus älteren Mann in London verheiratet wird. Das 19-jährige Mädchen aus einem kleinen pakistanischen Dorf findet sich nur schwer in die fremde Umgebung der Brick Lane ein, einer langen Ladenstraße im Nordwesten Londons. Sie ist unterwürfig, gehemmt, verbirgt ihre Gefühle. Des Englischen nicht mächtig, das sie erst durch ihre Töchter mühsam erlernt, gewinnt sie langsam an Selbstvertrauen. Mit großer Einfühlsam erzählt Monika Ali, wie sich ein schüchternes Mädchen zu einer selbstständigen Frau emanzipiert. Brick Lane ist kein autobiografischer Roman und dennoch ist unübersehbar, dass Monika Alis Kindheitserfahrungen in den Roman mit eingeflossen sind. Nun ist es keine Überraschung, dass Literatur die Erfahrungen der Schriftsteller widerspiegelt. Allerdings kann ein guter Autor durchaus in eine fremde Haut schlüpfen. Man muss nicht mit demselben Geschlecht, derselben Kultur wie seine Protagonisten geboren sein. Das Thema Migration wäre also eigentlich allen zugänglich. Doch Englands weiße Schriftsteller scheint das Schicksal ihrer dunkelhäutigen Mitbürger kaum zu interessieren.
Für mich am überraschendsten ist, in welchem Ausmaß der Hauptteil der Literatur das nicht reflektiert. In Anbetracht der riesigen ethnischen und religiösen Veränderung des Nachkriegs-Großbritanniens gibt es nur sehr wenige weiße Schriftsteller, die sich die Freiheit genommen haben, darüber zu schreiben. Und das ist für mich viel überraschender als die Tatsache, dass Menschen mit einem anderen kulturellen Erbe anfangen, die Stimme zu heben. Das ist einfach unvermeidbar, weil die zweite und dritte Generation aufkommt und etwas zu sagen hat. Das überrascht mich nicht. Was mich mehr überrascht, dass es so wenig Engagement weißer Schriftsteller angesichts dieser Veränderungen gibt.
In den letzten beiden Jahrzehnten ist eine neue Generation englischsprachiger Schriftsteller aufgekommen, die zwischen mindestens zwei Kulturkreisen aufwuchs. Manche von ihnen sind perfekt integriert, haben Haus und Familie, fühlen sich in ihrer Umgebung wohl und zeigen keinerlei Absichten, sie zu verlassen. Andere sind ruhelose Geister, nirgendwo und überall zu Hause, Globetrotter der Literatur. Was sie jedoch alle eint, sie sind keine ausgebeuteten Einwanderer, sondern angesehene Mitglieder der Mittelschicht. Nur ihre Hautfarbe, ihr Aussehen verrät ihre Abstammung. Sie sind gut ausgebildet. Englisch ist ihre Muttersprache. Doch in ihren Geschichten und Romanen erkunden sie ihre doppelte Identität, ihre besonderen Erfahrungen, Stimmungen und Gefühlswelten, die ihren Mitbürgern nicht bewusst sind, die sie oftmals gar nicht wahrnehmen. Sie spüren soziale, ethnische, emotionale Erschütterungen auf, entdecken feine, vielen verborgene Unterschiede. Sie versetzen sich in Außenseiter, Fremde, Verfolgte hinein. Sie haben eine neue Literatur geschaffen, eine Literatur, die es so vor ihnen nicht gab. Zu den neuen Autoren gehört auch der 1962 in Kalkutta geborene Amit Chowdhury. Als Sohn eines Bankmanagers in Bombay aufgewachsen, lernte er zu Hause Bengali und Hindi, besuchte dann, wie eigentlich alle Kinder aus der indischen Mittelschicht, eine englischsprachige Schule. Anschließend ging er als Student nach London, promovierte in Oxford. Inzwischen lehrt Amit Chowdhury als Professor an der East Anglia University in Norwich moderne Literatur, während seine Frau und seine Kinder in Kalkutta leben. In den Semesterferien kehrt er regelmäßig in seine Heimat zurück. 1991 erschien seine erste Novelle. Seitdem hat er nicht nur vier Romane, für die er mehrere Literaturpreise verliehen bekam, ein Buch mit Kurzgeschichten und ein Gedichtband vorgelegt, sondern außerdem auch noch zwei Musikalben mit klassischer indischer Musik und eine CD unter dem Titel »This is no Fusion« veröffentlicht, von der unsere Musik stammt. Sie verkörpert zudem, wie seine Literatur, die kreative Auseinandersetzung mit beiden Kulturen.
It's obviously formed me as a writer. Firstly, I became aware.
Das hat mich als Schriftsteller offenkundig geformt. Zunächst einmal wurde mir bewusst, dass es verschiedene Formen der Existenz gibt, die ständige Gegenwart anderer Lebensformen. Das war für mich wichtig. Ich begriff das erst, als ich nach England kam und feststellte, dass mein Leben von den Leben der anderen abgeschnitten war, obwohl ich in gewisser Weise ständig mit ihnen Kontakt hatte.
Chowdhurys Geschichten spielen in England und Indien, sind stark autobiografisch geprägt, beruhen zu weiten Teilen auf Kindheitserinnerungen in Bombay und Studienerlebnissen in Oxford.
One thing that it is very difficult in the modern world.
Es ist für Menschen in der modernen Welt sehr schwierig, quer über die Kulturen hinweg Klassenzugehörigkeiten zu erkennen. Wenn wir uns in unserem eigenen Milieu befinden, können wir aus der Art und Weise, wie Menschen leben, sich anziehen und sprechen, erkennen, zu welcher Klasse sie gehören. Das ist etwas, was wir normalerweise nicht sagen können, wenn wir in eine andere Kultur kommen. Für uns werden dort alle zu Indern oder Chinesen oder Engländern oder Deutschen. Und das gilt beidseitig.
Over the years I gradually became aware of.
Ich finde es wunderbar, regionale Unterschiede, Klassenunterschiede zu sehen. Und zwar nicht nur dort, wo ich herkomme, sondern auch dort, wo ich hinreise und wo ich außerhalb meines Landes gelebt habe. Es hat mir Möglichkeiten geöffnet, über Multikulturalität und Hybridität anders nachzudenken, als in jenem Schubladendenken, die Inder sind so und die Engländer so. Diese einfachen Schubladen gibt es nicht mehr.
You know, in simple compartments, that Indians are like this, the English are like that. You know, it's no longer in simple compartments.
Statt postmoderner Erzählform bevorzugt Amit Chowdhury eine geradlinige Erzählstruktur, eine Chronologie der Ereignisse, klar umrissene, detailliert beschriebene Alltagssituationen. Dramatik ist ihm fremd. Seine Geschichten strömen dahin wie indische Ragas, allmähliche kleine Tonverschiebungen ohne heftige Ausbrüche. Das Ende bleibt offen. भली नजर वाले
तेरा है उजाला Cowley Road, Iffley Road und St. Clements. Seite an Seite mit Menschen aus Bangladesch und Pakistan leben hier kleine, arme, fröhliche Familien. Ein Menschenschlag, wie er schon die Gässchen bei Dickens bevölkerte. Menschen, die seit eh und je ein Inselleben mit seinen alltäglichen Routinen und Mühen führen und kaum je etwas vom Empire gehört oder am Regieren teilgenommen haben.
Aus dem Roman Raga des Nachmittags.
Ihre Welt, das sind nicht die Geschichten, die alten Gebäude, die Literatur, sondern das ist ein England der kleinen Behaglichkeit und Ehen, ob glücklich oder unglücklich. Das ist das Fernsehen mit endlosen Wiederholungen von Serien, die ihnen ihr eigenes und das Leben ihrer Kinder vor Augen halten. Ihre Welt, das ist die Kirche in Cowley, denn sie sind fromme Christen, trinkende Protestanten, religiös nicht auf theologische, sondern auf familiäre Art, mit Rollen, die den Geschlechtern zugeteilt sind, die Männer gläubig und Anhänger ihrer Fußballmannschaft, die Frauen mit Beten und Einkaufen beschäftigt. Ihre Welt, das ist ein Englisch, das noch in kaum einem anderen Winkel der Welt mehr gesprochen wird, mit merkwürdigen Sprichwörtern und Redewendungen, ausgelassenen Konsonanten und Vokabeln, eine Sprache, die sie im Mund herumwälzen wie Fleisch.
Natürlich gab es auch schon früher Kinder aus kulturellen Mischehen oder im Westen hängengebliebene Studenten aus Indien oder Pakistan. Doch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, seit die Kolonialmächte zerbrochen sind, sind die sozialen und gesellschaftlichen Barrieren, die Nationen und Kulturen trennten, ins Wanken geraten. Und spätestens seit dem Siegeszug der Globalisierung sind Ländergrenzen durchlässig geworden. Vor allem die indische und pakistanische Mittelschicht sieht die berufliche Zukunft ihrer Kinder bis heute am besten in den Industrienationen gesichert. So schickt, wer es sich leisten kann, seinen Nachwuchs zur Weiterbildung nach Übersee. Brain Drain, der Intelligenzexport, hat dazu geführt, dass viele Neuankömmlinge, statt in die Heimat zurückzukehren, im Gastland Karriere machen. In Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch in der Kulturszene, in der Literatur. So landete auch die 1973 in Karachi geborene Kamila Shamsi, deren Mutter eine bekannte pakistanische Journalistin ist und deren Großmutter Schriftstellerin war, mit 18 Jahren, auf einem amerikanischen Kleinstadt-College in Clinton im Bundesstaat New York.
One of the things that happened for me as a result of going to America is I found myself much more interested than I had ever been.
Dass ich nach Amerika ging, führte unter anderem dazu, dass ich mich viel mehr für Pakistan interessierte, als das jemals zuvor der Fall gewesen war. Denn als ich 1991 in Amerika war, hatte niemand dort eine klare Vorstellung davon, was das für ein Land ist oder wo es überhaupt liegt. Mir wurden dann auch ganz viele Fragen gestellt über den Ort, aus dem ich stamme, zur Geschichte, Kultur, Politik. Und mir wurde bewusst, dass man, wenn man irgendwo aufwächst, darüber normalerweise nicht nachdenkt. Ich begriff, dass ich vieles nicht wusste und fühlte mich ziemlich dumm, weil ich diese grundlegenden Fragen nicht beantworten konnte. Ich ertappte mich dabei, wie ich anfing, mehr über Pakistan herauszufinden, weil ich außer Landes war. Es bewirkte außerdem, und das war vielleicht noch wichtiger, dass ich, sobald ich Pakistan verlassen hatte, darüber schreiben wollte. Und wenn man über einen bestimmten Ort schreiben will, muss man schärfer hinschauen, um ihn beschreiben zu können. Als Kind hatte ich zwar ständig was geschrieben, aber die Geschichten basierten auf den Büchern, die ich gelesen hatte. Und die stammten vor allem von englischen Schriftstellern und spielten an Orten, die so aussahen, wie England aussieht. So schrieb ich Fantasiebücher, die keinerlei Bezug zu meinem Leben hatten. Reading Midnight's Children was the first time I read something. Als ich Salman Rushdies Mitternachtskinder las, war das das erste Mal, dass ich etwas las, das mir vertraut schien. Ich war damals 15. Es war wohl die bedeutendste Leseerfahrung meines Lebens, weil ich begriff, dass Romane von Welten handeln können, die mir vertraut sind. Und dass es auf der Welt einen Platz für Romane über Leute, Kulturen, Gesellschaften und Städte gibt, wie die, in der ich lebte. Das gab mir das Gefühl, dass es auch für mich, für mein Leben, für die Welt um mich herum, innerhalb der englischen Sprache einen Platz gab. Vorher gab es das nicht.
For my life, for the world around me, within the English language novel. And I didn't have that before.
Jahrelang pendelte Camilla Shamsi zwischen London, New York und Karachi. Inzwischen hat sie beschlossen, in London zu bleiben. Sie trennt sich damit bewusst von Karachi, dem Schauplatz ihrer ersten Romane. Bereits ihr letzter Roman, Verglühte Schatten, spielt nicht mehr nur in Pakistan, sondern auch in Japan, Indien, Afghanistan und den USA. Er schlägt einen großen Bogen vom Atombombenabwurf in Hiroshima bis zum Terroranschlag vom 11. September. In der Geschichte zweier Familien, einer indisch-pakistanisch-japanischen und einer englisch-deutschen, spiegeln sich die dramatischen Ereignisse eines halben Jahrhunderts wider. Die Protagonisten sind Opfer und Leidtragende von Geschichte und Politik. So wie der indische Moslem Raza Ashraf, der nach der Teilung Indiens nach Karachi geflohen ist, und sein Sohn Hasara, der davon träumt, am Befreiungskampf der Afghanen teilzunehmen. Weil Camilla Shamsi den Westen kennt, schreibt sie so, dass man kein Insider der pakistanischen Kultur sein muss, um ihre Geschichten zu verstehen. Bewusst für ein westliches Publikum schreibt der 47-jährige Daniel Muinuddin. Als Sohn eines pakistanischen Politikers und einer amerikanischen Journalistin hat er die ersten 13 Jahre in Pakistan verbracht, bevor er nach der Scheidung der Eltern mit seiner Mutter in die USA zog und dort die Schule beendete. Anschließend kehrte er für 6 Jahre nach Pakistan zurück, um die Farm seines todkranken Vaters vor dem Bankrott zu retten. Dann nahm er in New York ein Jurastudium auf, praktizierte kurze Zeit als Anwalt, bevor er nach Pakistan mit der Absicht auf die Farm zurückkehrte, fortan Geschichten zu schreiben. Einige von ihnen finden sich in dem Band »Andere Räume, andere Träume«. Sie spielen alle im ländlichen Pakistan.
Rezaq erreichte sein Zuhause. Eine Hütte, die er sich selbst gebaut hatte. Ein kleiner hölzerner Würfel mit Blech verkleidet und auf massiven Stelzen. Dieser Würfel war sein Zuhause und sein Trost. An jedem Ort, an dem er arbeitete, baute er ihn auf. Und dann, wenn er mit den anderen Arbeitern oder dem Boss in Streit geriet, was unweigerlich geschah, nahm er ihn auseinander und karrte ihn irgendwo anders hin. Es war die Garantie für seine Unabhängigkeit. Er öffnete das schwere Vorhängeschloss, hob den Türriegel an und kletterte hinein, verstaute seine Schuhe in einem hölzernen Kasten, der unter der engen Behausung angenagelt war. Mit Strom, den er von den Hühnerställen abzapfte, erwärmten über die ganze Decke verteilte winzige rote Lämpchen den Raum. Fotos von Schauspielerinnen pflasterten Wände und Decke und leisteten ihm Gesellschaft. Launenhaft und wählerisch schob er sie hin und her und hängte sie um, musterte eines aus und nahm es mit kühler Miene von der Wand.
Aus dem Erzählungsband »Andere Räume, andere Träume«.
I'm like an explorer who goes off to darkest.
Ich bin wie ein Forscher, der in das dunkelste und tiefste Asien eindringt und dann dieses Gold findet und mit zurückbringt. Ich hoffe jedenfalls, dass es Gold ist und es dem Westen präsentiert und sagt, hier, schaut her, was ich gefunden habe. Das ist mir möglich, weil ich zwischen den Kulturen hin und her greitsche. Ich bin von der Kultur Pakistans nicht so ausgefüllt und beeinflusst, dass ich unfähig wäre, sie mir aus einer gewissen Distanz anzuschauen und einzufangen. Als Pakistani, der vor allem für ein westliches Publikum schreibt, ist es sehr nützlich für mich, die Dinge durch seine Augen zu sehen. So kann ich beurteilen, was westliche Leser besonders verblüfft und das dann so ausarbeiten und beschreiben, dass sie es verstehen können.
Dennoch wahrt der Schriftsteller zu seinen westlichen Lesern eine gewisse Distanz. Das hängt mit Daniel Muinuddins Erfahrung als Schüler auf einem englischen Internat in den 80er Jahren zusammen.
The person who I'd been assigned to room with.
Mein Zimmergenosse war sehr verärgert über die Aussicht, den Raum mit einem Kameltreiber teilen zu müssen. Und als ich ankam, hatte er ein Plakat der National Front im Zimmer aufgehängt. Wir wurden dann allerdings rasch Freunde. Man wird sich des Rassismus bewusster, wenn er sich gegen einen persönlich richtet. Der Mann, der geschlagen wird, schreit auf. Der Mann, der nicht geschlagen wird, bekommt vielleicht gar nicht mit, dass ein anderer geschlagen wird. Rassismus ist oft sehr subtil.
Who are not, you know, would not any stretch of the imagination characterize themselves as racist.
Selbst Leute, die sich nicht im Entferntesten als Rassisten sehen, haben Ansichten über Pakistan oder Pakistani wie: Pakistani sind korrupt, schlampig und faul. Weil das auch gegen mich gerichtet ist, verletzt es mich und macht mich wütend. So wie ich Rassismus erfahren oder beobachtet habe, färbt er auf meine Beziehung zum Westen und natürlich auch zu meinen Lesern ab. Er schafft fast unmerklich einen Zwiespalt zwischen mir und dem Publikum, das ich ansprechen will. Ich halte es ein bisschen mehr als eine Armeslänge von mir fern.
Eine Ausnahme unter den Autoren, die zwischen den Kulturen leben, ist der 1971 in Canterbury in England geborene Rana Dasgupta. Der Sohn eines Inders und einer Engländerin ging den umgekehrten Weg. Nach dem Studium der Medienwissenschaft in Oxford und Frankreich und einigen Jahren als PR-Manager in New York kehrte er in den 90er Jahren dem Westen den Rücken, um fortan in Neu-Delhi zu leben. Die häufigen Ortswechsel, das Eintauchen in jeweils neue Kulturen, hat bei ihm eine neue Form des Schreibens hervorgebracht.
I think I like to write about places I don't know. I think that to some extent, when I think about what a writer.
Ich liebe es, über Orte zu schreiben, die ich nicht kenne. Wenn ich darüber nachdenke, was ein Schriftsteller heute machen sollte, habe ich das Gefühl, dass er sich mit der Vorstellung anfreunden muss, das Unbekannte zu erkunden. In dieser Phase der Globalisierung scheinen wir zu wissen, dass wir diesen Planeten mit vielen Leuten bewohnen, die wir nicht kennen. Wir können sie uns nicht vorstellen, denn sie leben weit entfernt. Und dennoch sind wir mit ihnen auf verschiedene Art und Weise eng verbunden. So habe ich das Gefühl, man wird diesem Zustand der Globalisierung nicht gerecht, indem man weiterhin Geschichten über Menschen erzählt, die man kennt. In diese Leerstelle des Unbekannten zu starten, eine gewisse Beziehung zu Dingen aufzubauen, die ganz fern der eigenen Erfahrung sind, ist eine interessante Übung und bringt interessante Effekte hervor.
So hat sich Rana Dasgupta in seinem ersten Roman mit dem Titel Solo nach Südosteuropa begeben. Ein 100-jähriger erblindeter Bulgare namens Ulrich, der in einem verfallenen Plattenbau am Rande von Sofia lebt, erzählt aus seinem Leben. Er ist ein Mann ohne besondere Eigenschaften, im Beruf wie Privatleben mehrmals gescheitert, ein Versager, der sich schließlich in eine Traumwelt flüchtet, die die dramatischen Erlebnisse dreier erfolgreicher junger Bulgaren in den USA schildert. Rana Dasgupta, der nie in Sofia war, hat sich also in einen Mann hineinversetzt, den das vergangene Jahrhundert geprägt hat. Er hat sich ihn und seine Träume erfunden.
Das ist alles ein Traum, das weißt du, ja? Sagt Clara. Wie meinst du das? Du und ich, zusammen in New York. Sie versetzt ihm einen scherzhaften Klaps mit dem Handrücken. Du musst doch wissen, dass ich längst tot bin. Eine Jüdin im damaligen Berlin, verheiratet mit einem jüdischen Professor. Insgeheim wusstest du es, nicht wahr? Du weißt, dass wir nicht wirklich hier sind, dass alles nur ein Traum ist? Ja, das weiß ich. Doch Ulrich kann es nicht dabei belassen. Es ist ein Traum, Clara, aber es ist nicht nur ein Traum. Was wir leben, ist längst nicht alles.
Aus dem Roman Solo von Rana Dasgupta.
Er spricht mit ungewohnter Leidenschaft. Das Leben spielt sich über einen bestimmten Zeitraum an einem bestimmten Ort ab. Aber es bleibt ein großer Überschuss. Und wo sollen wir den unterbringen, wenn nicht in unseren Träumen? Wenn ich sterbe, sagt Ulrich, komme ich unter die Erde. Und dort werde ich dann mit unendlich vielen anderen Träumern liegen und Visionen hervorbringen, die an die Oberfläche flattern. Und die Kinder aus meinen Tagträumen werden dann frei umherstreifen.
Ein fremdes Land, fremde Leben, völlig andere Welten zu entdecken, das ist für Rana Dasgupta auch ein Ergebnis seines Umzugs nach Delhi.
Definitely moving to Delhi was a moment where I re-examined every assumption I'd ever had about the world.
Nach Delhi zu ziehen war ganz bestimmt ein Moment, alle meine Annahmen über die Welt zu überprüfen. Ich begriff plötzlich, dass ich sehr stark westlich geprägt war. Die westlichen Anschauungen über die Welt schienen mir gut und richtig. Als ich dann anfing, in Delhi zu schreiben, hatte ich eine Menge Diskussionen mit vielen brillanten Leuten, die mich fragten, warum ich so selbstverständlich davon ausginge, dass die westliche Lebensform anderen Lebensformen überlegen wäre. In diesem Sinne ist der Umzug von einer Kultur in eine andere ein Prozess, der das Bewusstsein nicht nur über den Ort schärft, an den man zieht, sondern auch über den Ort, von dem man stammt.
Da wiederum trifft sich Rana Dasgupta mit all den anderen Schriftstellerinnen und Autoren, die heute zwischen den Kulturen leben. Was sie derzeit schaffen, wird vielleicht einmal als eine neue Weltliteratur angesehen werden.
Es fällt auf, dass in diesem Augenblick der Globalisierung viele der Schriftsteller, die derzeit sehr bekannt sind, in der einen oder anderen Form zwischen den Kulturen leben. Das ist möglicherweise die moderne Form, ein Außenseiter zu sein. Wenn man zwischen zwei Orten lebt, dann hat man an keinem der beiden Orte das Gefühl, ein Insider zu sein. Ich habe kein Heim mehr, in das ich zurückkehren kann, dass das meinige ist. Wenn ich nach England zurückkehre, dann finde ich es in jeglicher Hinsicht merkwürdig, fremd und leer und zu leise und zu kalt. Auch wenn es eine Menge Dinge gibt, die ich an England wirklich liebe und die ich mit Nostalgie sehe, so habe ich mich doch verändert. Ich bin nicht mehr die Person, die von dort kam. Ich sehe mich auch dort als Außenseiter.
And whilst there are lots of things I really love about England and I'm very nostalgic for, I have changed. I'm not the person that came from there anymore and I see it with an outsider's air.
Wo auch immer sie leben, die Schriftsteller mit indischem oder pakistanischem Hintergrund, sie sind mit mehr als einem Land vertraut, ihre Geschichten streifen durch Kulturen und Gesellschaften, sie nehmen die Leser mit auf Abenteuerreisen ins Unbekannte. So wird die Welt zum Dorf mit vielen neuen Nachbarn und Literatur zur gemeinsamen Weltsprache.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.